SR Info. Bilanz am Mittag.
Mit Jochen Marmitt herzlich willkommen. Wir haben folgende Themen, unter anderem für Sie bis 13 Uhr. Diskussionen, Schuldzuweisungen, Grenzkontrollen. Nach dem Messerangriff von Aschaffenburg wird in Deutschland politisch diskutiert. Von Gott auserwählt, die Vision des Donald T. Und das Runde muss ins Eckige, egal wie. Der Deutsche Fußballbund wird 125.
SR Info.
Die Messerattacke in Aschaffenburg hat die Wahlkampfdebatten über die Migrationspolitik verschärft. Die Regierenden in Bayern und im Bund werfen der jeweils anderen Seite Versäumnisse vor. SPD-Fraktionschef Mützenich warnte die Union vor Stimmungsmache und CDU-Chef Merz hat nun im Fall eines Wahlsiegs eine drastisch härtere Migrationspolitik angekündigt. Ein Verbrechen, der Wahlkampf und politische Diskussionen. Die Mischung macht gerade den Ton in Deutschland. Markus Sambale.
Wenn es nach CDU und CSU geht, dann sollen an den deutschen Grenzen künftig alle Menschen zurückgewiesen werden, die keine gültigen Einreisepapiere haben. Das soll sogar für Menschen mit Asylanspruch gelten. Ein Vorgehen, das Friedrich Merz im Fall eines Wahlsieges als Bundeskanzler kompromisslos umsetzen will. So hat es der CDU-Chef gestern angekündigt. Heute verteidigt sein Parteikollege Thorsten Frey im ZDF diese Ankündigung. Das europäische Recht funktioniere an dieser Stelle nicht mehr. Deutschland sei das einzige für Migration relevante Land, das sich noch an die sogenannten Dublin-Regeln zu den Asylverfahren halte. Deshalb soll, so will es die Union, jetzt in Deutschland nationales Recht vorgehen, mit dem Verweis, nur so Ordnung und Sicherheit aufrechterhalten zu können. SPD und Grüne, die bei einem Unionswahlsieg als Koalitionspartner in Frage kommen könnten, lehnen das ab. SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich spricht von Ankündigungen, die praxisuntauglich seien und gegen internationales Recht verstießen. Ähnlich äußert sich der Grünen-Vorsitzende Felix Banaschak. Im ZDF ruft er zu mehr Ernsthaftigkeit auf, auch aus Respekt vor den Opfern des Anschlags von Aschaffenburg.
Respekt wird auch eingefordert. In der Diskussion nach dem Messerangriff von Aschaffenburg, die Debatte, ob und wie solche Taten verhindert werden könnten, die wird nun aber auch geführt. Gegen den mutmaßlichen Täter, einen 28-jährigen Afghanen, liefen ja mehrere Verfahren. Er war offenbar psychisch krank und offenbar auch schon wegen Gewalttaten und Drogendelikten auffällig geworden. So fordert nun der Autor, Psychologe Ahmad Mansur, beispielsweise ein Register für eben psychisch kranke Gewalttäter. Dazu sagte der saarländische Innenminister Reinhold Joost von der SPD im saarländischen Rundfunk.
Also zuallererst einmal begrüße ich alles, was dazu dient, entsprechende Informationen zusammenzuführen, die in den unterschiedlichsten Bereichen mit Blick auch auf das Thema psychische Auffälligkeiten, beispielsweise im Zusammenhang mit Straftaten. Wir haben in den zurückliegenden Jahren auch im Saarland versucht, ein enges Netz und einen Austausch zu organisieren zwischen den einzelnen Behörden. Aber da gibt es halt auch entsprechende Schwellen, beispielsweise Patientenrechte oder auch das Arztgeheimnis. Und für uns war es und bleibt wichtig, konsequent an diesen ganzen Fällen uns zu orientieren, konsequent dahingehend, wenn es Auffälligkeiten gibt, diese auch auszutauschen mit den betroffenen Behörden. Ich bin jemand, der sagt, dass ein entsprechender übertriebener Datenschutz nicht zu einem entsprechenden Täterschutz und sei es auch einem potenziellen Täterschutz werden darf. Das wird aber auch dazu führen, dass wir konsequent die bisherige Vorgehensweise ein Stück weit überdenken.
Und damit auch die Frage nach dem Datenschutz, etwa beim Arztgeheimnis, muss der dann aufgeweicht werden? Noch einmal Innenminister Joost.
Ich sage, wir müssen Wege und Möglichkeiten finden, Informationen unter den Behörden auszutauschen und aufeinander abzustimmen. Eine Vernetzung, so wie wir sie im Saarland in den letzten Jahren ja auch aufgebaut haben, die schon wesentlich früher beginnt, beispielsweise bei der Entgegennahme von entsprechenden Einschätzungen der Persönlichkeitsstrukturen bezogen auf das Thema Migration, wobei das Thema psychisch auffällige Straftäter keines ist, das mit dem Thema Migration einhergeht. Wir haben etwa 200 Einträge im polizeilichen Informationssystem mit psychisch auffälligen Tätern. Da gibt es auch Migranten, aber nicht nur. Und deswegen gilt es darum, einen entsprechenden Austausch zu organisieren. Und ich bin an der Stelle der Auffassung, wir müssen gucken, dass wir da Wege finden, die das eine mit dem anderen ein Stück weit in Einklang bringt, nämlich den Schutz der entsprechenden Bevölkerung mit Blick auf psychisch auffällige Persönlichkeiten, ohne die unter Generalverdacht zu stellen, gleichzeitig aber auch mit Blick auf die jeweiligen auffälligen Menschen dafür zu sorgen, dass dann auch ein entsprechendes System funktioniert, das ihnen sowohl eine klare Ansage als auch Hilfsmöglichkeiten zum Ausdruck bringt. Und dort, wo wir feststellen, das ist nicht mehr möglich, auch konsequent Menschen zurückführen.
Der saarländische Innenminister Reinhold Joost. Und beim Thema Zurückführen, da sind wir dann eben bei den Forderungen, die Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz nach dem Messerangriff in Aschaffenburg nun in den Ring wirft. Stichpunkt rigorose Kontrollen und Zurückweisung an den deutschen Grenzen auch von Asylsuchenden. Die Kritik daran ist heute groß. Wir wollen einmal genauer mit Björn Dark aus unserem Hauptstadtstudio in Berlin drauf blicken. Was wäre wirklich nötig, um dies umzusetzen? Erstmal die Frage bei diesem Faktencheck, was genau will Friedrich Merz?
Friedrich Merz hat 5 Punkte vorgeschlagen, die finden sich so oder so ähnlich auch im Wahlprogramm der Union. Der CDU-Chef will die Grenzen intensiver kontrollieren lassen und die Bundespolizei soll dort Menschen zurückweisen. Das Neue daran, auch die, die Asyl beantragen wollen. Die Bundespolizei soll künftig eigenständig abschieben dürfen und eigenständig Haftbefehle beantragen dürfen. Und Merz will, dass Ausreisepflichtige festgesetzt werden und Straftäter und Gefährder zeitlich unbefristet in Ausreisearrest kommen.
Das heißt also eine lückenlose Kontrolle der deutschen Grenzen?
Deutschland hat etwa 3.800 Kilometer Landgrenze und da sagt die Gewerkschaft der Polizei, eine lückenlose Kontrolle dauerhaft ist aktuell gar nicht möglich. Man müsste das bestehende Personal von Bahnhöfen, Flughäfen, von den Bereitschaftseinheiten also abziehen. Die fehlen dann natürlich für Einsätze an Kriminalitätsschwerpunkten oder bei Demonstrationen. Und der Deutsche Beamtenbund schätzt, dass schon jetzt mit den bestehenden Aufgaben 10.000 Bundespolizisten fehlen. Für mehr Kontrollen bräuchte man also deutlich mehr Personal.
Also an dieser Stelle schon mal eine erste Schwierigkeit. Wann werden denn solche Zurückweisungen überhaupt möglich?
Deutschland müsste einen nationalen Notstand erklären. Das ist in Artikel 72 im Vertrag über die Arbeitsweise der EU geregelt. Da geht es um die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und der inneren Sicherheit. Also Merz müsste belegen, dass durch die Zuwanderung die öffentliche Ordnung in Deutschland in Gefahr ist. Und diese Argumentation müsste auch vorm Europäischen Gerichtshof standhalten, denn sehr wahrscheinlich würden ja die deutschen Nachbarländer klagen, wenn Deutschland rigoros zurückweist. Noch dazu stehen die Menschen dann auf der anderen Seite der Grenze und wissen nicht wohin. Was dazu kommt, im Grundgesetz ist das individuelle Grundrecht auf Asyl verankert. Jeder muss die Möglichkeit haben, in Deutschland Asyl beantragen zu können. Das muss hier geprüft werden. Da müsste man also das Grundgesetz ändern und dafür braucht man eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag und auch im Bundesrat.
Schauen wir noch auf den Aspekt der beschleunigten Abschiebungen. Wer das fordert, was braucht er dazu?
Bisher sind ja die Länder für die Abschiebungen zuständig, die Ausländerbehörden vor Ort. Der Bund setzt den rechtlichen Rahmen. Also der Bundestag müsste eine ganze Reihe von Gesetzen ändern, zum Ausreisegewahrsam zum Beispiel. Und dafür braucht es natürlich die entsprechenden Mehrheiten. Wenn die Bundespolizei für Abschiebungen zuständig werden soll, dann wäre das so etwas wie eine kleine Föderalismusreform. Da müsste Friedrich Merz also auch noch eine Mehrheit der Bundesländer auf seine Seite ziehen. Unterm Strich, all diese Änderungen wären ein enormer politischer Kraftakt und die praktischen Probleme bleiben. Viele Abschiebungen scheitern ja daran, dass die Herkunftsländer nicht mitmachen oder andere zuständige EU-Länder. Das hat eine deutsche Regierung allein gar nicht in der Hand.
Björn Dacke aus dem Hauptstadtstudio in Berlin zu den Forderungen von Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz. Sie hören die SR-Info-Bilanz am Mittag, gleich 12.39 Uhr. In den kommenden 3 Wochen geben sich die Spitzenkandidaten von CDU, SPD, Grünen und FDP im Saarland das Rednermikrofon in die Hand. Nacheinander, der Wahlkampf läuft auf Hochtouren. Auch die AfD macht Wahlkampf in der Halle. Schon gestern hatte die Partei ihre Anhänger nach Ottweiler ins Schlosstheater gebeten. Wer allerdings fehlte, war die Bundesparteispitze. Dafür waren rund 450 Gegendemonstrantinnen und Demonstranten gekommen, die vor der Halle eine Kundgebung abhielten. Aus der SR-Landespolitik mit dabei war Stefanie Balle.
Nach ihrem Zug rund um die Altstadt versammelten sich die Demonstranten auf dem Schlossplatz. Ein bunter Mix aus kirchlichen, politischen und bürgerlichen Teilnehmern rief zu mehr Miteinander und gegen Hass und Gewalt auf.
Lasst uns fest zusammenstehen für eine Welt ohne Hass und ohne Ausgrenzung. Amen.
Nach Polizeiangaben verlief die Gegendemo überwiegend friedlich. Im Saal versammelten sich rund 200 AfD-Anhänger aus dem Saarland und Rheinland-Pfalz. Eigentlich, um das Spitzenpersonal der Partei zu sehen. Alice Weidel aber gab's lediglich in Großformat auf einem Plakat als Bühnendeko. Warum? Der AfD-Landesvorsitzende Carsten Becker.
Ich nehme an, voller Terminkalender, so viele Veranstaltungen kann man dann machen, plus die ganzen Medienauftritte, weil es ist ja momentan schon alles sehr verdichtet.
Und so blieb es regionalem Spitzenpersonal vorbehalten, das AfD-Wahlprogramm zur Bundestagswahl zu verkaufen. Immer eng am ausgedruckten Leitfaden entlang, gegen Windräder und Photovoltaik, verbunden mit einiger Polemik gegen die Grünen Minister Habeck und Baerbock. Schwachkopf nannte Hauptredner Sebastian Münzenmeier den Wirtschaftsminister. Und blieb auch auf Nachfrage dabei.
Ja, selbstverständlich. Also ein Wirtschaftsminister, der nicht weiß, was Insolvenz bedeutet, der ist für mich ein Schwachkopf.
Kernthema der AfD aber ist die Migrationsdebatte. Ausländer, die hier nicht arbeiten, aber abkassieren wollten, die sollten sofort wieder ausreisen müssen. Kriminelle sowieso. Die schrecklichen Attacken von Magdeburg und Aschaffenburg ließ kein Redner als Argument für konsequente Ausweisung aus. Und der Begriff Remigration scheint seit dem Grundsatzparteitag in Riesa salonfähig geworden zu sein.
Raus mit Illegalen, raus mit Kriminellen. Wir brauchen Remigration und zwar schnell, meine Damen und Herren.
Immer wieder betonten Redner die vermeintliche Ungerechtigkeit, mit deutschem Steuergeld würden Projekte im Ausland finanziert. Stattdessen würde man das Geld der deutschen Steuerzahler doch besser in Schulen, Straßen und den ÖPNV in ländlichen Gebieten in Deutschland stecken, da hätten alle mehr davon. Der Wind hat sich gedreht. Diesen Ausspruch wiederholte jeder der Redner. Im Straßenwahlkampf ernte man weniger Kritik und mehr Zuspruch.
Naja, wir erleben ja weltweit momentan, dass diese woke Agenda auf dem Rückzug ist. Die Regenbogenfahnen werden quasi eingerollt. Europaweit, weltweit sind Konservative, sind rechte Bewegungen auf dem Vormarsch und wir werden uns da einreihen.
Aktuell erreicht die AfD bei Wahlumfragen rund 20% Zustimmung.
Die Reportage von Stefanie Balle vom AfD-Wahlkampf-Veranstaltung in Ottweiler. Wer Visionen hat, der sollte zum Arzt gehen oder US-Präsident werden. Das ist er schon. Was das bedeutet, ist gleich ein weiteres Thema nach weiteren Meldungen des Tages. Die hat jetzt Peter Weizmann.
Die Bundesregierung rechnet für das laufende Jahr nur mit einem geringen Wirtschaftswachstum. Das berichtet das Handelsblatt und beruft sich auf Regierungskreise. Demnach wird erwartet, dass das Bruttoinlandsprodukt nur um 0,3% zulegen wird. Im vergangenen Herbst hatte die Bundesregierung noch von einem Wirtschaftswachstum von 1,1% gesprochen. Die neue Vorhersage ist Teil des Jahreswirtschaftsberichtes von Bundeswirtschaftsminister Habeck. Er wird ihn offiziell am Mittwoch vorstellen. In den Sozialkaufhäusern im Saarland haben 2024 insgesamt wesentlich mehr Kunden eingekauft als im Vorjahr. Das hat die Diakonie auf SR-Anfrage mitgeteilt. Neunkirchen beispielsweise verzeichnete etwa 16.000 Kunden. Das sind 2.500 mehr als im Vorjahr. In Saarlouis hat sich die Zahl um 2.000 auf insgesamt mehr als 26.000 Kunden erhöht. Gleichzeitig hat sich laut Diakonie die Qualität der Spenden an die Sozialkaufhäuser verschlechtert. Vieles sei trotz Aufbereitung nicht mehr zum Verkauf geeignet. Besonders hoch ist der Bedarf den Angaben nach bei Küchenutensilien und Küchentextilien sowie bei Kleidung und Weißwaren wie Kühlschränken oder Waschmaschinen. Ein Mann hat offenbar verhindert, dass Ermittlungsakten aus dem Bereich Kinderpornografie in unbefugte Hände gelangen konnten. Wie das Innenministerium dem SR bestätigte, vergaß eine Sachbearbeiterin des Landespolizeipräsidiums bereits im vergangenen Jahr die Akten in der Saarbahn. Sie verständigte nach dem Aussteigen ihre Vorgesetzten, worauf die Videoaufzeichnungen der Bahn sowie die Mülleimer entlang der Strecke überprüft worden seien. In dieser Zeit fand der Mann die Akten und übergab sie wenig später der Polizei in Neunkirchen. Das Ministerium geht davon aus, dass kein weiterer Außenstehender in die Akten Einsicht nehmen konnte.
SR Info.
Es läuft so für ihn, wie er es geplant hat. Donald Trump ist in aller Munde weltweit und das mit einer Schlagzahl an Themen und Aktionen, die auch Kritikern und Betroffenen den Atem stocken lassen. Und dort, wo er in Person nicht auftreten kann oder will, da lässt er sich dann eben virtuell zuschalten. So beim Weltwirtschaftsforum in Davos, das dem US-Präsidenten gelauscht hat. Konstantin Röse.
Der Andrang war enorm. Jeder Platz in der großen Kongresshalle des Weltwirtschaftsforums besetzt. Niemand möchte sich Donald Trump entgehen lassen. Kein Wunder, denn es ist der erste Auftritt des frisch gekürten US-Präsidenten auf internationaler Bühne.
Ladies and gentlemen, the President of the United States.
Trump ist nur per Video aus den USA zugeschaltet. Auf einer überdimensionalen Leinwand blickt er auf die Wirtschaftselite herab. Seine Botschaft: Man solle kommen und Produkte in Amerika herstellen.
My message to every business in the world is very simple. Come make your product in America and we will give you among the lowest taxes of any nation on earth.
Man zahle die niedrigsten Steuern aller Nationen der Welt, so Trump. Steuern senken, Bürokratie abbauen, Inflation bekämpfen. Trump wiederholte seine Wahlkampfversprechen in Davos. Er warb für die Vorzüge des Wirtschaftsstandorts und für Investitionen. Im gleichen Atemzug sprach der US-Präsident aber auch eine Drohung aus. Unternehmen, die nicht in den USA produzieren wollen, müssten mit Zöllen rechnen.
But if you don't make your product in America, which is your prerogative, then very simply you will have to pay a tariff.
Konkrete Ankündigungen in der Handelspolitik waren jedoch nicht dabei. Im Unklaren blieben auch die angedrohten Zölle auf Einfuhren aus Europa. Deutlicher wurde Trump beim Thema Ukraine. Sein Plan, den Krieg durch einen niedrigeren Ölpreis zu beenden, wie er das erreichen wolle, keine Antwort. Trump sprach in Davos eine Viertelstunde. Mehrmals wurde im Saal und in angrenzenden Räumen aber auch lauthals gelacht. Etwa als Trump erzählte, dass er froh sei, dass durch das Überspringen einer Amtszeit er seine Olympischen Spiele bekomme. Ein weiteres Mal Gelächter, als er den saudi-arabischen Kronprinzen aufforderte, dass er doch seine Investitionen in den USA auf 1 Billion Dollar aufrunden könne. Nach der Rede von Trump Applaus. Dann folgte noch eine Diskussionsrunde mit Unternehmern. Und wie fand die versammelte Weltwirtschaftselite den Auftritt? Die Chefinnen der Welthandelsorganisation und der Europäischen Zentralbank wollten sich nicht äußern. Dafür die deutsche Ökonomin Isabella Weber. Sie sieht in der America First Politik und ihren Folgen eine Zeitenwende für die Weltwirtschaft.
Es ist ein Moment, in dem Dinge, die man eigentlich so nicht mehr öffentlich gesagt hat, wieder ganz laut gesagt werden. Von Klimawandel leugnen angefangen bis hin zu den Rechten von Transgender und LGBTQ+ Menschen. In all diesen Bereichen sehen wir auf jeden Fall eine Zeitenwende, vielleicht sogar einen Dammbruch.
Zu dieser düsteren Vision passt, dass ausgerechnet vor Donald Trump der argentinische Präsident Milei sprach. Europa jedenfalls hat am vorletzten Tag des Weltwirtschaftsforums erlebt, wie beide von einem goldenen Zeitalter reden, das jetzt angebrochen sei.
Goldenes Zeitalter, aber auch Dammbruch und reale Politik. Bei Donald Trump ist es einerseits das Spiel mit der Angst, andererseits die Überzeugung, er sei auf einer Art Kreuzzug gegen alle, die mutmaßlich gegen ihn sind. Und wer sich dann noch von Gott auserwählt sieht, der hat auch keine Skrupel, meint Nina Barth.
Narzissmus und das Gefühl, der von Gott Auserwählte zu sein, sind eine gefährliche Mischung. Sie beschreibt Donald Trump. Der neue US-Präsident glaubt, das Attentat in Pennsylvania nur aus einem Grund überlebt zu haben. Gott hat ihn beschützt, damit er die USA wieder großartig machen kann. Und nein, das ist keine Unterstellung, keine Interpretation seines Verhaltens. Donald Trump hat das genau so gesagt, als er den Amtseid abgelegt hat. Es ist beunruhigend. So beunruhigend, dass sich die Bischöfin von Washington im Gebetsgottesdienst zur Amtseinführung Trumps genötigt sah, Barmherzigkeit von ihm zu fordern. Barmherzigkeit für die Menschen im Land, die Angst haben. Sie zählte auf: Schwule, lesbische, transsexuelle Kinder, Migranten. Fast ungläubig hat Donald Trump die mutige Bischöfin angestarrt. Wird es ihn umstimmen? Natürlich nicht. Aber es war gut und wichtig, dass sie ihn ermahnt hat. Sie hat vermutlich so vielen aus dem Herzen gesprochen. Wenigstens eine in Washington, die den Mund aufmacht. Donald Trump hat einen Plan. Er hat eine genaue Vorstellung davon, wie das Land sein soll. Transsexuelle, illegal Eingewanderte gehören zum Idealbild nicht dazu. Und so schickt er Soldaten an die Grenze. Festnahmen in Kirchen und Schulen werden erleichtert. Demokratisch geführte Städte bereiten sich auf Großrazzien vor. Das Geburtsrecht auf Staatsbürgerschaft will Trump zumindest teilweise einschränken. Das zeigt, er glaubt sogar, sich nicht an die Verfassung halten zu müssen. Zumindest mit diesem Plan wird er wohl scheitern. Gerichte dürften ihn stoppen. Eine Verfassungsänderung kann nicht einmal ein Donald Trump einfach so durchsetzen. Skrupel hat er nicht. am besten zu erkennen an seinen Begnadigungen für die Männer und Frauen, die am 6. Januar 2021 das US-Kapitol gestürmt haben. Er hatte Begnadigungen angekündigt, aber das Ausmaß hat doch überrascht. Rund 1500 Menschen hat er begnadigt oder ihre Strafen erlassen, auch die von Anführern rechtsextremer Milizen. Es war eine der größten strafrechtlichen Ermittlungsaktionen in der Geschichte der USA. Und Donald Trump hat einmal mehr gezeigt, wie wenig er vom US-Justizsystem hält. Er hat mit den Begnadigungen auch Rechtsextremen und anderen Straftätern signalisiert, wenn es hart auf hart kommt, zählen nicht Gesetze, sondern die Loyalität zu ihm, dem Präsidenten. Schon ein paar Tage Donald Trump haben gezeigt, wer nicht in seine Vorstellung einer idealen Welt passt, für den wird es ungemütlich im Land. Narzissmus, Skrupellosigkeit und das Gefühl, von Gott auserwählt zu sein, sind eine gefährliche Mischung.
Der Kommentar von Nina Barth. Windgeschwindigkeiten an der Westküste, die bislang unbekannt waren und zeitweise über 700.000 Haushalte ohne Strom. Sturm Eowyn hat die Irland, seine Bewohner und deren Sturmmanagement vergangene Nacht ausgetestet. Christoph Brössel.
In der Nacht traf Eowyn mit voller Wucht auf die Westküste Irlands. Ein Sturm, wie er noch nie verzeichnet worden ist in der Republik Irland. Liz Bentley, Vorstandsvorsitzende des britischen Wetterdienstes Royal Meteorological Society.
Oh yeah, so one of the strongest storms we've seen for years. I mean, it's been called.
In Irland wird Eowyn als Jahrhundertsturm bezeichnet. Es gab Böen mit einer Windgeschwindigkeit von 183 km/h. Das ist Rekord.
That will break their all-time wind gust record.
Der Sturm hat zahlreiche Bäume entwurzelt. Einsatzkräfte waren im ganzen Land unterwegs, um Straßen zu räumen. Der Wind deckte Dächer ab. Außerdem rissen die Böen Strommasten um. Am Vormittag war die Versorgung für mehr als 700.000 Haushalte unterbrochen. Keith Leonard von der Notfallkoordinierungsstelle warnte im Sender RTE:
Live power lines down across roads, very, very hazardous and dangerous.
Es sind viele Stromleitungen auf den Straßen und Wegen. Das ist gefährlich. Wir betonen immer wieder, dass die Menschen sehr vorsichtig sein müssen. Die Aufräumarbeiten werden einige Zeit in Anspruch nehmen, heißt es. In einzelnen Bezirken in Irland wurde die höchste Warnstufe bereits aufgehoben. Am Vormittag fegte der Sturm auch über Nordirland hinweg. Dort meldeten Versorger Stromausfälle für 100.000 Haushalte und Geschäfte. Am Mittag wird Eowyn über das südliche Schottland hinweggehen. Die Behörden haben auch hier Warnstufe Rot ausgegeben. Liz Bentley.
Those are damaging force winds.
Das sind zerstörerische Kräfte. Deswegen haben wir Warnstufe Rot angekündigt. Das heißt Lebensgefahr. Bei einem solchen Sturm können Gegenstände durch die Luft gewirbelt werden. Das ist eine Gefahr für Fußgänger, Autofahrer und verursacht Schäden an Häusern. Die Behörden in der Republik Irland hatten bereits seit Tagen vor dem Sturm gewarnt. Deswegen blieben Schulen im ganzen Land geschlossen. Der öffentliche Personenverkehr war ausgesetzt worden. Fluggesellschaften mussten Flüge streichen, am Airport Dublin mindestens 100. Mittlerweile hob die erste Maschine dort wieder ab. Die Behörden haben alle aufgefordert, zu Hause zu bleiben. Zunächst gab es keine Meldungen über Verletzte oder Tote, vielleicht auch, weil viele den Anweisungen gefolgt waren.
Der Festakt in Leipzig, der hat noch gar nicht begonnen. Da macht sich der Verband, der DFB, das schönste Geschenk schon mal einmal selbst. Julian Nagelsmann bleibt auch über die WM 2026 hinaus Bundestrainer. Der 37-Jährige hat heute seinen Vertrag verlängert bis 2028. Seine Begründung, Zitat, wir wollen zusammen Titel gewinnen. Genau darum geht es, das Runde bitte ins Eckige. Auch bei 125 Jahre DFB heute, Johann Gallwitz blickt zurück.
Und nun ein bisschen was Fußballiges.
Dachten sich im Jahr 1900 einige fußballbegeisterte Herren in Leipzig und gründeten den DFB. Erstes Länderspiel 1908, Auflösung 1940, nach dem Krieg und der Nazizeit die Wiederauferstehung mit dem Wunder von Bern, dem WM-Titel 1954, 3:2 gegen die hochfavorisierten Ungarn.
Jetzt heben Sie den Ball in den deutschen Strafraum hinein. Schuss! Abwehr von Turek! Turek, du bist ein Teufelskerl! Turek, du bist ein Fußballgott!
Torwart Toni Turek hielt den Kasten sauber und den ersten WM-Titel fest.
Ja, ich habe nur an unseren Sieg gedacht. Wir waren ja 3:2 in Führung.
Ja.
Glück muss man dabei haben,
ja.
Sonst wäre er wahrscheinlich drin gewesen.
54, 74, 90, 2014. Viermal hieß es:
Deutschland ist Weltmeister!
2006 leider nicht bei der Heim-WM. Aber dafür überzeugte der DFB da als Gastgeber. Die Welt zu Gast bei Freunden, ein Sommermärchen. Später kam bedauerlicherweise raus, dass die Vergabe vermutlich gekauft war.
It's a classic. We call it a Klassiker.
Von solchen Tiefpunkten in seiner Historie will der DFB natürlich nichts hören. Am allerwenigsten Rudi Völler als Bundestrainer 2003.
Einfach diese Geschichte immer mit dem Tiefpunkt und nochmal einen Tiefpunkt, dann gibt es nochmal einen niedrigen Tiefpunkt. Ich kann diesen Scheißdreck nicht mehr hören.
Aber es gab sie, die Tiefpunkte. Zum Beispiel auch im Umgang mit dem Frauenfußball. DFB-Präsident Hermann Neuberger sagte 1989 zwar:
Wir setzen uns immer schon für den Damenfußball ein, von Anfang an.
Naja, bis 1970 hatte der DFB den organisierten Frauenfußball noch verboten. Aber spätestens mit dem ersten EM-Titel der DFB-Frauen 1989 vor 22.000 Zuschauern in Osnabrück nahm die Sache Fahrt auf.
Ich hoffe natürlich, dass hier die Mädchen, die hier gewesen sind oder zumindest Eltern, ihren Mädchen gestatten, Fußball zu spielen und dass Vereinsfunktionäre jetzt endlich von ihrem Vorurteil mal runterkommen, dass das nichts für Mädchen oder Frauen ist. Heute war der beste Beweis geliefert. Jedes Wort ist zu viel. Sie haben tolle Leistungen gesehen und das war in Ordnung.
Hannelore Ratzeburg, 1995 erste Frau im DFB-Vorstand, Vorkämpferin dafür, dass es überhaupt eine Frauennationalmannschaft gab. Da kann man nur sagen, danke.
Wieder Künzer, ja!
Sie auf dem Rasen.
Da läuft Anja Mittag mit und die macht das Tor.
Der ewige Europameister bleibt Europameister.
Der Deutsche Fußballbund. In ihm stecken Kreisliga-Kicker und Weltmeisterinnen, Skandale und Märchen, kurz der deutsche Fußball.
Entschuldigen Sie die Begeisterung, die Fußballleien werden uns für verrückt erklären. Aber bedenken Sie, es ist heute wirklich Deutschlands Fußballtag.
Und das wird gefeiert, 125 Jahre DFB in Leipzig, wo er gegründet wurde. Bleibt noch der Blick auf das Wetter an diesem Nachmittag. Werden wir noch ein klein bisschen die Auswirkungen des Orkans zu spüren bekommen, der über die britischen Inseln hinwegfegt. Denn wir haben spürbaren Wind und dichte Wolken mit häufigen Regen. 6 bis 10 Grad die Temperaturen dazu. Und die Aussichten, es bleibt wechselhaft, Temperaturen bleiben relativ mild, auch übers Wochenende. Aber dazu später mehr in der SR-Bilanz am Abend. Die gibt's 5:30. Für jetzt, für die SR-Info-Bilanz am Mittag, verabschiedet sich Jochen Marmit. Und alle Informationen zur Sendung auch auf srkultur.de. Ich wünsche Ihnen was. Bis dann.
SR-Info.
In den Kommentaren der internationalen Presse stehen auch heute wieder US-Präsident Trump und die globalen Konsequenzen seines Regierungskurses im Vordergrund. Die norwegische Zeitung Verdensgang schreibt zur Haltung der EU: Europa muss aus Sicherheits- und Handelsgründen versuchen, eine konstruktive Beziehung zu den USA aufrechtzuerhalten. Aber in der Begegnung mit Trump brauchen die Europäer größeres Selbstvertrauen. Europas Größe zeigt sich in Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Mehr denn je ist es wichtig, die liberale Demokratie zu verteidigen und für die Prinzipien einzustehen, auf denen die europäische Gemeinschaft aufbaut. Die transatlantischen Beziehungen sind in dieser Wertegemeinschaft verankert gewesen. Zumindest bis jetzt. Die niederländische Zeitung Trouw bringt sogar eine Mitgliedschaft Kanadas ins Spiel, um die EU zu stärken. Die Kanadier glauben ähnlich wie die Europäer an freie Marktwirtschaft in Kombination mit einem Sozialstaat. Und Kanada bietet einen hohen Lebensstandard für die meisten Menschen. Kanadier machen sich Sorgen wegen der Erderwärmung. Sie sind gegen die freie Verfügbarkeit von Waffen, die Todesstrafe und die russische Aggression. Nicht zuletzt verfügt Kanada über reichlich Wasserkraft sowie Öl und Gas, das Europa so dringend braucht. Ein Beitritt Kanadas zur EU mag im Moment als ein unrealistisches Gedankenspiel erscheinen, aber diese Idee könnte die Tür zu engeren Beziehungen öffnen. Die russische Zeitung Komsomolskaja Pravda zeigt sich unbeeindruckt von US-Präsident Trump. Der Imperator Trump hat sich dem Weltwirtschaftsforum in Davos per Videolink offenbart. Nicht irgendwie, sondern auf einem Podium vor dem amerikanischen Adler. Und fast alle bekamen von Donald ihr Fett weg. Russland, die EU, Bidens Leute, China, Mexiko und Kanada. Aber das Alter, die ungesunde Ernährung und die Spannungen der letzten Tage machten sich bemerkbar. Der US-Präsident wiederholte mehrmals dieselben Passagen, Wort für Wort. Er drohte unserem Land mit einer Senkung der Weltölpreise und sagte, dass die Ukraine im Gegensatz zu Russland bereit sei, ein Friedensabkommen zu unterzeichnen. Aber zugleich sagte er, dass er sich gerne mit Wladimir Putin treffen würde. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Emily Seidel.